Ja, ich frage mich auch. Ich freue mich auch. Ich muss ja Hochdeutsch reden bei euch. Ja. Ich gebe mir Mühe. Also Respekt an alle, die trotz Erlbacher Körbe hier anwesend sind. Nicht? Ich weiß, wie hoch das gehalten wird. Thema heute, das Leben und Gott. Habt ihr euch schon mal gefragt, was euer Leben ausmacht? Gibt es viele Antworten sicherlich. Wir könnten die jetzt alle einzeln durchgehen, ne? Aber es gibt ja so große Themen wie Familie, Arbeit, Hobbys, Geld, Schlafen. Und es gibt eine interessante Umfrage, die ist 1974 das erste Mal gemacht worden und 2002 das letzte Mal. Und es ist hochinteressant, was bei dieser Umfrage so rausgekommen ist. Da ging es um den Sinn des Lebens. Und 1974 tickten die Uhren noch ein bisschen anders. Da hatten 27%, da haben sie das noch nicht so spezifisch abgefragt, aber 27% nur den Lebensgenuss im Sinn, also alles, was Urlaub angeht, ne, und Wellness und Work-Life-Balance, wie man, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und 50% dieser Befragten hatten das Gewissen, Gottesfurcht und anderen helfen noch im Sinne. Das sind so die zwei Werte, die ich mir mal rausgepickt habe. 2002 sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da wurde das viel, viel spezifischer gefragt. Da gab es ein privates Glück, was abgefragt worden ist, ein gesellschaftliches Sinnen und ein ethisches Sinnen. Und beim privaten Glück waren 67% Glück und Freunde und Familie versorgt. 55% genießen das Leben. 53% wollen Karriere machen, 46% wollen reisen. Und im Gesellschaftlichen kommt an erster Stelle mit 52% das Ansehen, also irgendwo die Karriere. Und mit 40% war das Helfen da auch noch ein bisschen Thema gewesen und mit 21% für andere Dasein. Und der ethische Bereich, da waren 56%. Das kann ich nochmal lesen. 47% waren bei Gewissen befriedigen und nur 17% bei Gottes Willen tun. Also von 50% auf 17% gefallen. Und es gab einen neuen Umfragewert, dass 3% gar keinen Sinn im Leben sehen. Was kann man also an diesem Trend festmachen? Was gut 30 Jahre im selben Land, in denselben Voraussetzungen, außer dass die Wende dazwischen drin war. Was ist da passiert? Hin zu sich selbst, weg von den anderen. Alles dreht sich um dich selber, ums Genießen, um deine eigene Familie, um die Karriere, die ja so wichtig ist. Und Gott wird weggedrängt. Der ist schon noch da, aber so richtig interessiert es den Menschen nimmer, weil andere Sachen wichtiger sind. Jetzt könnte man wieder die moralische Keule schwingen und sagen, wir wissen das natürlich als Christen viel, viel besser und wir machen das auch wesentlich besser. Aber fühlt mal in so einen Tag rein. Und guckt mal, bei wie viel Prozentzahl unser Gott bei euch landet. Da kann man jetzt noch sagen, okay, wochentags, ne, hast du einen normalen Job, bist du bei 8 Stunden Arbeit, noch Arbeitsweg, bist du vielleicht bei 9 Stunden. Das musst du ja quasi widmen, weil du spendest ja dann extrem viel für die eigene Gemeinde von dem Geld, was du verdienst. Also das heißt, man könnte die 9 Stunden eventuell zu 50% Gott zurechnen. Dann hast du Privatleben, ja, da hast du aber Pflichttermine, da kann man Gott jetzt nicht mitnehmen, aber ansonsten lesen wir doch alle ganz viel Bibel, beten viel, kümmern uns extrem viel um andere. Und bis wir abends ins Bett fallen, haben wir bestimmt von den 16 Stunden, die wir mindestens auf sein, ich denke, ihr schlaft alle 8 Stunden, ne? Seid ihr alle ganz hübsch. Aber bestimmt von den 16 Stunden, also mindestens 13 Stunden unserem Schöpfer gewidmet. Ne? Oder? Und am Sonntag sei es bestimmt von den 16 Stunden 16. So wie sich das ja gehört. Warum lachst du? Bei dir nicht so? Bei mir auch nicht. Also es ist doch wirklich erlaubt, mal diese Frage zu stellen. Und deswegen habe ich das Thema auch das Leben und Gott genannt. Wie viel findet dieser Gott bei uns Platz? Klar gibt es gestresstere, klar gibt es entspanntere Menschen, aber wie viel Platz hat Gott in diesem Leben, von dem wir alles geschenkt kriegen? Wissen wir. Hauen wir uns regelmäßig um die Ohren solche Sprüche? Ne? Das ist viel zitiert. Alles kommt von Gott, alles aus seiner Hand. Wir vertrauen ihm. Wir kommen ja selber auf gar keine Ideen irgendwie. Lassen wir alles den Herrn entscheiden und gehen brav an seiner Hand. In welchem Leben stecken wir? Sind wir wirklich diese geistlichen Menschen, die erlöst sind, die erfüllt sind, die sich abheben von den anderen, nicht durch Arroganz oder schlaue Sprüche, sondern durch Glück, durch Vertrauen, durch Zuversicht? Und dann denke ich mir, naja, das ist alles ein bisschen so der Lauf der Zeit, das ist hektischer geworden. Ne? Wir haben massenhaft Medien und alles prallt auf uns ein und die früher, die hatten ja noch mehr Zeit, die hatten ja noch keinen Fernseher gehabt. Was übrigens unser freier Wille ist, ob wir den einschalten oder nicht, ich will es bloß mal erwähnt haben, aber also die hatten ja viel weniger Verlockungen gehabt. Die hatten vielleicht noch Bücher, die mussten ja, wenn es abends finster war, dann auch ins Bett, weil es war ja dunkel, da hast du nichts mehr gesehen. Also die Kunden hatten noch kein elektrisches Licht und sowas. Also das ist einfach nur gesellschaftlich bedingt und weil wir halt so hochtechnisiert sind. Aber dem ist nicht so. Denn im Römerbrief, und durch den will ich mit euch ein paar Kapitel gehen heute, steht in Römer 1, Vers 18 bis 25, Gottes Gericht über alle, die ohne ihn leben wollen. Gottes heiliger Zorn trifft alle Menschen, die sich gegen ihn auflehnen. Sie führen ein gottloses Leben voller Ungerechtigkeit und unterdrücken dadurch die Wahrheit. Dabei wissen sie ganz genau, dass es Gott gibt. Er selbst hat ihnen dieses Wissen gegeben. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben wir Menschen seit jeher seine göttliche Macht und Größe sehen und erfahren können. Deshalb kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nicht gewusst hat. Obwohl die Menschen Gott schon immer kannten, wollen sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen beschäftigen sie sich mit belanglosen Dingen und konnten schließlich in ihrer Unvernunft Gottes Willen nicht mehr erkennen. Sie meinten besonders klug zu sein und waren in Wirklichkeit die größten Narren. Statt den ewigen Gott zu ehren, begeisterten sie sich für vergängliche Idole. Abgöttisch verehrten sie sterbliche Menschen, ja sogar alle möglichen Tiere. Deshalb hat Gott sie auch all ihren Trieben und Leidenschaften überlassen, sodass sie sogar ihre eigenen Körper schänden. Indem sie die Schöpfung anbeteten und nicht den Schöpfer, haben sie Gottes Wahrheit verdreht und ihrer eigenen Lüge geglaubt. Aber dem Schöpfer allein gehören doch Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Das ist gewiss. Hat der Paulus schon gewusst, was 2024, 2023 hier los ist? Oder war der Mensch schon immer so? Wir denken, wir seien viel schlauer als dieser Schöpfer. Sehen wir die Schöpfung noch? Oder ist es einfach nur gegeben und wir orientieren uns lieber an dem, was uns vorgemacht wird? In China zum Beispiel gibt es Städte, da hast du einen riesengroßen Bildschirm, darfst du dir einen Sonnenuntergang angucken, weil die den schon seit Jahren nicht mehr sehen. Auf dem Bildschirm, der ist bestimmt viel schöner als in echt, aber das ist, soweit sind wir. Und wir sind auch so weit, dass also wo ich noch jung war, ne, das kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, uns haben die in der Schule, weißt du, was die uns gelernt haben? Dass CO2 gar nicht so schlimm ist. Brauchen die Bäume, um so ein komisches Ding wie Photosynthese zu machen? Brauchen die. Aber 2023, ne, sind wir nämlich wesentlich schlauer und wissen, also das CO2, Freunde der Nacht, das ist der böseste Feind schlechthin. Es ist nicht etwa, dass die Bäume fehlen. Also so hochintelligent sind wir. Und da gibt es tausende Beispiele, die man da nennen kann. Wir hören uns tagtäglich, ob wir wollen oder nicht, irgendwelche komischen Reden an von irgendwelchen hochdramatisch und schlauen Menschen. Und die beschäftigen uns. Immer. Ne? Wie oft diskutieren wir über Nachrichten, über irgendwelche Dinger, die in Facebook oder was weiß ich was oder sonst wo breitgetreten werden. Wie oft muss man sich drüber aufregen oder wie oft will man diskutieren oder wie oft so, endlich sagt mir jemand, wo es lang geht. Wie viel Zeit beansprucht es von schlauen Menschen? Sind wir uns dessen bewusst, dass es Menschen sind? Menschen von Gott gemacht, die auf keinen Fall schlauer sein können als dieser Höchste im Himmel? Oder geht uns das genauso, dass wir sagen, naja, so wissenschaftlicher Beweis, das ist uns schon lieber, wie dieses vage Vermuten, dass da eventuell irgendwo Gott rumrennt, den man ja so oft nicht merkt. Ne? Kannst du mal die Israeliten fragen aktuell, ob die sich vorstellen können, dass es Gott gibt? Menschen ändern sich nicht. Wir ändern uns nicht. Das können wir hier immer wieder nachlesen. Durch die ganze Geschichte der Bibel. Immer wieder dieselbe Misere. Und warum? Weil sich der Mensch selbst am nächsten ist. Weil das eigene Leben so wichtig ist. Weil wir ja einmal zuerst kommen dürfen. Ne? An uns selber denken. Wellness für die Seele. Einmal abspannen. Ne? Da gibt es auch eine Psychologin auf Arbeit, die hat immer so geile Ratschläge, hier Daniela, ne, oder so. Die sagt dann einer Mutter mit 5 Kindern, denken Sie doch mal an sich. Ne? Ach, und jetzt soll ich was dazu lernen. Mit 6 Kindern kannst du dann wahrscheinlich doch an dich denken. Ne? Mit 5 nicht. Okay, Markus, müssen wir uns dann später mal unterhalten, ob das stimmt. Ne? Aber also solche Sprüche kommen da. Ne? Ehrlich müsstest du der Mutter sagen, ja, wenn du vielleicht mal 25, wenn die alle mal 25 sind und älter, dann kannst du langsam anfangen. Das ist in der Welt leben wir, aber es geht nur um uns. Was gehört zu unserem Leben? Ich habe das mal ein bisschen aufgeträufelt. Es gehört zu unserem Leben die Sünde. Im Römer 3, Vers 19 und 20 steht, nun wissen wir, diese Worte Gottes gelten gerade für die, denen das Gesetz gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden, auch ihr nicht. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott damit bestehen, dass er die Gebote so erfüllt, wie das Gesetz es erfordert. Die Aufgabe des Gesetzes ist es, dass wir die Sünde erkennen. Wollen wir das? Sind wir nicht alle Meister im Ausreden finden? Ne? Da geht's schon los bei der berühmten Notlüge. Ne? Wenn die Frau aus der Umkleidekabine rauskommt, fragt dich, sieht es gut aus? Was machst du denn da? Bist am Arsch. Kann man nicht anders sagen. Ne? Sagst du ja, wird's angezweifelt? Nein, sagst du ja nicht so. Sagst du nein, bist du oh weh. Kannst du flüchten? Und deswegen kannst du nur hoffen, dass die Frau dann immer fragt, sieht das nicht schön aus? Und dann kannst du als Kerl immer sagen, ja, das sieht nicht schön aus. Das ist die Ansicht. Also bloß mal als kleiner Tipp, wenn er mal wieder einkaufen geht. Aber ne? Also wo erkennen wir wirklich noch unsere Sünde? Oder lassen wir uns wirklich von diesem Treiben dieser Gesellschaft ergreifen und so eine kleine Notlüge oder einmal eine größere Lüge oder was verschweigen, ist mittlerweile vollkommen legitim. Machen es doch die Großen vor. Ne? Wahlplakate etc., Wahlversprechen, tralala, das ganze Zeugs. Wir machen alles besser, wir machen alles anders. Und wir wissen das. Wir wissen das. Alles Quatsch. Das ist nur, dass die Plakate gedruckt werden können. Aber ist mittlerweile wirklich so, dass wir noch erkennen, wo wir schuldig werden? Oder orientieren wir uns zu sehr an diesem irdischen Leben? Als nächstes kommt der Freispruch. Römer 3, Vers 21 bis 28. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Denn die Sünde, die Schuld, gehört zu uns. Jetzt aber hat Gott eingegriffen und uns gezeigt, wie seine Gerechtigkeit aussieht. Das heißt, wie wir unabhängig vom Gesetz vor ihm bestehen können. So bezeugt es die Heilige Schrift. Gott spricht nämlich jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt er sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. In seiner Geduld hatte Gott ja bis dahin die Sünden der Menschen ertragen, um sie jetzt um Jesu Willen zu vergeben und damit seine Gerechtigkeit zu erweisen. So steht fest, dass Gott allein gerecht ist und nur den von seiner Schuld freispricht, der an Jesus Christus glaubt. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen können? Nein, gar nichts. Woher wissen wir das? Durch das Gesetz, das unsere eigene Leistung verlangt? Nein, nur durch den Glauben, der uns geschenkt ist. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten, die ich Gott vorweise, werde ich von meiner Schuld freigesprochen. Gott spricht mich erst dann frei, wenn ich mein Vertrauen allein auf Jesus setze. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel des Navigationsgerätes. Wie ist denn das bei dir eingestellt? Wo ist denn das Ziel? Wie viele Umwege hast du denn eingeplant? Willst du die kürzeste, direkte Route oder lieber die effiziente, die schnellste, die panoramareichste? Du willst die panoramareichste? Das ist Aschi, ne? Aber überlegt euch das mal. Das ist, ne, also ich bin so ein untypischer Kerl, Orientierung und ich, das sei Fremdworte. Also wenn ihr mich irgendwo in eine Stadt lotst, und lasst mich dort stehen, was ich an der ersten Kreuzung nehme, kam ich von rechts oder von links. Also das ist eine Katastrophe. Und dementsprechend freue ich mich über die moderne Technik, weil wenn ich jetzt so irgendwo hier will, solche Adresse, erklär mir nichts, macht keinen Sinn bei mir, gibt es Ei und Fahr. Und Google Maps ist echt wirklich humorvoll. Wir hatten einen Auftritt gehabt in Lauter und Rückzug hat er uns durch einen Waldweg geschickt, wo ich gedacht habe, holla, die Waldfee. Also da war der Harvestergrot unterwegs und da lagen die Bäume irgendwie noch. Also das war, aber du fährst drauf zu, weil du blind vertraust. Aber warum machen wir das bei Gott nicht? Wir lassen uns nicht, da gibt es ja Experten, die sei schon durch irgendwelche Flüsse gefahren, weil vergessen wurden, dass hier eine Fähre ist oder irgendwas. Ne, könnte mir auch passieren, glaube ich. Aber wisst ihr, diesem menschlichen Zeugs, schenken mir absolutes Vertrauen, weil das hochintelligente Menschen entwickelt haben. Hochintelligente, wirklich. Und die haben ja die Welt schon 10.000 Mal gescannt. Die kennen jeden Winkel. Also das stimmt, was da drauf steht. Und auch die Ankunftszeiten. Ne? Also wir planen ja schon genial. Das Navi sagt, dann und dann bin ich da. Ne? Das wird alles schon mit Neid gerechnet in das Leben, was wir natürlich nur für Gott leben. Aber Gottes Wege, Gottes Wahrheit, Gottes Kompass, warum geht das nicht? Ich frage mich das und ich frage mich das auch bei mir selber. Warum verliere ich das so oft aus dem Blick? Das passiert mir bei meinem Navi nicht. Wenn ich mit meiner Frau irgendwo unterwegs bin, sagt die immer, guck mir nicht ständig auf das Ding. Das ist verrückt, oder? Also, können wir wirklich Freispruch erwarten, wenn unser Blick, unser Ziel permanent auf andere Sachen gerichtet ist? Reicht es, dann immer mal kurz zu sagen, ach naja, übrigens, haben wir wieder ganz schön Mist gebaut, jetzt werden wir wieder an der Zeit für ein kleines Vergebungsgebet. Reicht es, um unser Gewissen zu beruhigen? Und die Folge daraus, und nicht nur aus Sünde entsteht Leid, das wissen wir alle, aber die Folge daraus ist auch, dass zu dem Leben Leid gehört. Römer 5, Vers 3 bis 5. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Warte mal. Ja, wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn in solchen Leiden lernen wir, geduldig zu werden. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung wird uns nicht enttäuschen, denn durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt wurde, ist Gottes Liebe in uns. Einen herzlichen Dank. Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Herzlichen Dank für alles Miese und Schlechte. Für Schmerzen, für Probleme, für Sorgen, Geldnot, Krankheit. Wenn Menschen von uns gehen, die wir noch lange nicht gehen lassen wollen, ist schon mal jemand auf die Idee gekommen zu sagen, danke, dass du mich Geduld lehrst. Das ist verrückt, oder? Aber wenn du genau überlegst, dann ist das, was hier steht, absolut wahr. Denn wenn wir nicht ab und zu mal gebremst werden in unserer Euphorie, wenn alles glatt läuft, zumindest geht es mir so, wenn wir nicht manchmal irgendwo einen Knüppel zwischen die Beine kriegen, wo bleibt unsere Demut? Wenn wir das Navigationsgerät permanent selber programmieren können, wo rennen wir wirklich hin? Haben wir dann diesen Jesus noch im Blick? Dieses Leid gehört zu uns. Und auch wenn wir das oft nicht verstehen, und ob das die Ukraine ist oder ob das Israel ist oder was auch sonst an allen Leid auf der Welt ist, wo ja schon gar nicht mehr drüber geredet wird. Dieses Leid gehört dazu und liegt in Gottes Hand, dieses Leid zu beenden, ob uns das gefällt oder nicht. Und da hilft's uns nichts, schlaue Sprüche zu klopfen hier, mit Gott wird alles gut und was weiß ich, was ist ein Schmarrn. Das ist doch Käse, was wir den Leuten da versprechen. Und das ist so oft passiert, wo Leute dann fragend vor einem stehen und sagen, ey, wo ist denn jetzt das tolle Leben? Wo ist das? Nicht da. Sondern wir müssen das schon anders erzählen, nämlich so, wie es ist. Trotz allem Leid, trotz allem Mist, gibt es jemand, der dich trägt. Und zu diesem Leben gehört die Versöhnung. Römer 5, Vers 1 bis 2, den habe ich schon mal gelesen, ich lese nochmal. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit ihm. Wem verdanken wir das? Allein Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben mit Gott geöffnet. Voller Freude danken wir Gott dafür, dass wir einmal an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. Das muss das Ziel sein. Diesen Jesus im Blick behalten, einmal in seiner Herrlichkeit leben dürfen. Und da ist die Frage, leben wir dieses Gesetz, was wir gekriegt haben, durch Gottes Wort? Glauben wir wirklich aufrichtig oder nur, wenn es glatt läuft? Sind wir noch leidfähig? Wissen wir eigentlich, was das heißt, wenn du wegen deinem Glauben verfolgt wirst? Wenn du dich verstecken musst, wenn du Angst haben musst, wenn du um dein Leben fürchten musst? Wir können schon schlaue Sprüche klopfen. Uns tut doch niemand was, wenn wir herkommen. Kriegst du vielleicht mal einen Vogel gezeigt oder oh, es sei wieder die Seltsamen, aber passiert doch nichts. Wissen wir noch, was das heißt, für Jesus einmal Leid auf sich zu nehmen? Und sind wir dankbar und freudig? Das fragt es mich wirklich. Nehmen wir wirklich dankbar aus seiner Hand? Oder gehören wir auch schon zu der Sorte Mensch, die immer mehr wollen oder die gern noch ein bisschen mehr hätten, ne? Oder noch ein schöneres Panorama? Also ist die Frage, für was lebst du? Für was lebst du wirklich? Lebst du, wie die meisten Menschen, nur für Arbeit und Familie? Für deinen nächsten Urlaub? Fürs nächste Hobby? Oder die nächste Ausrüstung für dieses Hobby? Bist du mittlerweile ein Medien-Junkie und weißt gar nicht mehr, wie ein Gespräch funktioniert, weil Schreiben unkomplizierter ist? Regst du dich auf über die ganzen Hater, die komischen Nachrichten unter deinem fünften Bild vom Mittagessen schicken? Suchst du nur noch Anerkennung, weil du einmal was wert sein willst? Die Frage muss sich jeder selber beantworten, aber wenn ich mir die ehrlich beantworte, dann stellt sich mir ein ganz, ganz furchtbares Zeugnis. Weil wenn ich sehe, wie viel ich Kohle ausgib für irgendwelchen Schwachsinn und wie wenig ich für meinen Himmelvater übrig habe, dann ist es erschreckend an manchen Stellen. Wenn ich sehe, wie oft ich irgendeinen Schwachsinn lese oder irgendwelche Beiträge angucke oder irgendwelche doofen Videos und wie wenig ich auf die Idee komme, einfach mal in die Bibel zu gucken, weil da steht genau dasselbe drin. Bloß halt mit der Wahrheit verziert. Dann frage ich mich, für wen lebe ich wirklich? Für was sollst du leben? Römer 6, Vers 9 bis 11. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferstanden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Christus ist wegen unserer Sünde gestorben und zwar ein für allemal. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten, ihr seid tot für die Sünde. Lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ganz einfach. Lebt für Gott. Und es ist verrückt, wenn man das mal wirklich bewusst macht, wenn du deinen Job mal wieder für Gott machst. Egal was das ist, ob du Dachdecker bist, ob du Steuerberater bist, Kindergärtner, ob du irgendwo, ne, wie der Samu auf dem Friedhof, da wird nicht gar so viel geredet. Aber wenn du das einfach mal Gott widmest, das ist verrückt, was dir das schenkt. Aber wir denken da gar nicht mehr drüber nach. Ne? Das ist einfach nur, und an vielen Stellen ist es immer lästig oder nervig oder irgendwas. Aber widmet es doch mal wieder diesem Gott. Römer 6, Vers 12 bis 14. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seiner Triebhaftigkeit beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr in der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Barmherzigkeit Gottes. Gott dienen. Wo tust du das noch? Ne, man kann sich auf die Schulter klopfen, ja, ich halte ein paar Kinderstunden, ich halte ein paar Gemeinschaftsstunden, ich mache ein bisschen Musik mit oder ich schaue zu, dass es hier anständig aussieht oder irgendwas. Aber wie viel Zeit vergeuden wir, wo wir Gott dienen müssten? Aus Bequemlichkeit, ich muss aber einmal durchschnaufen. Dieses Leben ist von Gott geschenkt. Römer 6, Vers 17 und 18. Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr gehorcht mit Leib und Seele dem Evangelium, wie es euch gelehrt worden ist. Denn nachdem ihr von der Herrschaft der Sünde wirklich frei geworden seid, könnt ihr jetzt Gott dienen. Wir sind frei von dieser Sünde, wir dürfen die bekennen. Und wir dürfen dienen für das Ziel ewiges Leben. Haben wir das noch im Blick, ihr Lieben? Sehen wir das noch? Sehen wir wirklich diese versprochene Herrlichkeit? Oder schaffen wir unsere eigene? Ich lese uns zum Schluss Römer 1, die Verse 1 bis 5. Denn da steht alles drin, was man wissen muss. Jesus Christus hat mich zu seinem Botschafter berufen, ihm diene ich mit meinem ganzen Leben. Und in seinem Auftrag verkündige ich Gottes frohe Botschaft. In der Heiligen Schrift hat Gott sie schon lange durch seine Propheten angekündigt, jetzt ist sie in Erfüllung gegangen. Es ist die Botschaft von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist als Mensch geboren worden und ein Nachkomme König Davids. Dass er aber auch Gottes Sohn ist, dem alle Macht gegeben wurde, beweist seine Auferstehung von den Toten. Ich habe seine erbarmende Liebe erfahren und bin als sein Apostel beauftragt, in seinem Namen bei allen Völkern Menschen für Gott zu gewinnen, damit sie an ihn glauben und ihm gehorsam sind. Lasst es zu eurem Gebet werden. Lasst es zu eurem Auftrag werden. Ihr müsst Katlaner Paulus werden. Aber wir sollten uns bewusst machen, von wem wir das alles geschenkt gekriegt haben und für wen wir dieses Leben als die Heiligen leben dürfen. Ich will euch Mut dazu machen, das täglich mit in euren Alltag zu nehmen und dieses Geschenk vor Augen zu haben und unser Navigationsgerät immer auf das Ziel einzustellen. Auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen.